Test, Test, Test. Hört sie euch?
Ja, doch, durchaus. Ja, durchaus.
Alles echt? Klar. Ja. Gut, dann packen wir's.
Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
Servus.
Moinsen.
Das Morgen. Ist ja praktisch unser letzter Saison-Podcast.
Ja, jetzt verschreiß nicht.
Wieso? Relegation ja, kommen wir doch nicht.
Ja, aber kann ja sein, dass wir irgendwann die Sommerpause unterbrechen müssen, weil es Breaking News gibt und die Newslage ausschließlich unsere Meinung braucht.
Ja klar, stimmt. Wenn zum Beispiel der Vargas bei der Schweiz irgendwie in die ersten zwei Spiele 6 Tore schießt, dann müssen wir schon mal eine Marktbestandsanalyse machen. Das muss dann schon irgendwie weitergegeben werden.
Ja, könnt ihr dann ja machen. Ich bin dann im Urlaub, so. Fertig. Irgendwann muss mal Ruhe sein.
Im Wohnmobil drin?
Sicher.
Ja, wo geht's denn hin?
Also, das weiß ich noch nicht. Geplant? Irgendwo halt raus. Ich wollte mal in Süden fahren, so Königsbrunn oder so.
Was ich empfehlen kann, ist Bobingen.
Ja, Bobingen soll geil sein. Max und ich haben da mal Sommerurlaub verbracht.
Ey, stark.
Richtig schön.
In der Sonne in Bobingen, das war wirklich herrlich.
Und wir hatten ein kleines Zimmer dann auch, gell, zu dritt. Mhm. In einem Bett.
Da gibt's noch tolle Fotos.
Ja. Du, was haltet ihr davon, den Titel heute Ende gut, alles gut, Fragezeichen zu nennen?
Es haut mir jetzt natürlich nicht vom Hocker, aber ist es auf jeden Fall mehr als das, was ich mir einfallen
Andere Vorschläge?
Ja, mach.
Du, dann fangen wir jetzt einfach an. Inwieweit müssen wir denn jetzt über das Bayern-Spiel sprechen noch? Eigentlich nicht mehr, oder?
Ja, Hände hoch, wer hat's gesehen? Ich sehe gar keine Hände, aber der Rolf und ich, wir haben ja mittlerweile fast den eigenen Hausstand. Wir haben tatsächlich zu zweit uns getroffen
bei uns angeschaut,
zu Hause, aber viel vom Spiel haben wir nicht gesehen.
Mit den Worten von Max, du willst aber schon Konferenz schauen, oder? Weil das ist ja eigentlich viel spannender. Das ist ja logisch. Konferenz haben wir angeschaut.
Go,
und zum Schluss haben wir nur noch Köln gegen Ding angeschaut, gegen Schalke. Aha. Und deswegen haben wir vom FCA-Spiel immer nur mitbekommen, wenn es hieß Tor in München.
Das war aber in der zweiten Halbzeit, die wir ja gewonnen haben gegen die Bayern, deutlich weniger stressig als in der ersten Halbzeit.
Ja. Also das hoffe ich, nimmt uns keiner krumm, dass wir jetzt das Spiel nicht angeschaut haben. Ich fand es wirklich spannend mit Bremen und mit Köln, das war ein Finale.
Ich finde, wir haben in der Saison deutlich übererfüllt, den FCA anzugucken. Also es war ja jetzt auch nicht immer so schön, ne? Deswegen, ich glaube, es ist schon okay, wenn man das letzte Spiel mal in der Konferenz sich anschaut.
Ich habe gehört, man hat sich gut verkauft in München. Ich habe noch nicht mal die Zusammenfassung angeschaut, aus Zeitgründen aber.
Also ich habe mir natürlich die Mühe schon gemacht, die Zusammenfassung anzuschauen.
Ich auch. Und jetzt erzähl.
Bin ich ja den 12.000 Hörern, die wir pro Folge haben, echt schuldig. Und ja, also in der ersten Halbzeit oder nach der ersten Halbzeit gab es wohl echt einen fiesen Anschiss von Markus Weinzierl an die Truppe, weil man wollte einfach nicht diesen Malus haben, so wie beim 8:1 gegen Wolfsburg, das die nächsten drei Jahre mitzuziehen, und dann haben sie sich schön zusammengerissen. Es gab auch ein paar Wechsel, man hat von 4er auf 5er Kette umgestellt und am Ende hat man ja die zweite Halbzeit 2:1 gewonnen. Was besonders bemerkenswert ist, weil das war das erste Mal, wo Marek Suchi auf dem Platz gestanden ist und für ihn dann am Ende sowas ähnliches wie, ja, was ist denn die Hälfte von 3 Punkten? Das wären dann 1,5 Punkte, wenn man nur die zweite Halbzeit rechnet.
Also es hat ja mit dem Eigentor angefangen, dann haben wir einen Elfer verschossen. Das ist schwierig.
Wir haben 5 von 7 Elfer verschossen in dieser Saison.
Wahnsinn. Das ist schon eine geile Quote.
Hat das Paul Verhaag mitbekommen? Ich hoffe nicht.
Ich glaube auch nicht, weil das würde ihn,
das würde ihn kratzen. Nee, das Spiel ist egal, oder? Raus, Ende, aus, Saison vorbei. Was aber dann im Nachhinein noch sehr interessant war, dass wir Hertha noch überholt haben oder wieder überholt haben und 13. in der Endtabelle sind.
Danke an Hoffenheim an der Stelle.
Mhm. Macht das finanziell schon was aus? Kann man das schon sagen? Das kann man noch nicht ausrechnen, oder? Da gibt es ja so viele Quotienten.
Keiner von uns BWL studiert.
Sicher gut, oder?
Mit Sicherheit besser als 14, ja. So viel kann man schon sagen.
Nein, also auch schlechter als 12.
Und vielleicht sogar besser als 15.
Ich meine, dass man vielleicht jetzt, wenn du jetzt 14. bist statt 15.
Ich weiß es nicht.
Auch nicht weniger Geld.
Kommt drauf an, wie sich die anderen Mannschaften platzieren haben. Was aber doch noch bemerkenswert ist an diesem Ergebnis am Ende dann, wir wären tatsächlich ohne Trainerwechsel und gesetzt den Fall, wir hätten die letzten Spiele dann alle samt verloren und nicht zu hoch gegen Bremen, wären wir tatsächlich auch mit 33 Punkten als 15.
Drin
geblieben.
Ehrlich,
aber das ist alles sehr, sehr hypothetisch.
Ich hätte das nicht ausgehalten. Ja, die letzten 5 Spiele haben wir 1 gewonnen, das war dieses gegen Bremen, das hat gereicht. Wahnsinn, eigentlich. Es ist eigentlich Wahnsinn, gell?
Ein dicker Esel springt immer nur so hoch, wie es ihm seine Ohren erlauben, heißt's. Nicht zu Unrecht.
Jetzt hat's dann Werder erwischt. Das war auch krass mit diesem Spiel gegen Schalke, Köln gegen Schalke, wo dieses Tor nicht gegeben wurde. Und dann kommt noch eins. Max und ich haben es uns ja angeschaut dann. Es war schon irre.
Der Tom hat heute extra, wie ich gerade sehe, Werder Bremen grüne Socken angezogen zu diesem traurigen Tag. Wer hat denn gestern von euch den Tatort gesehen?
Niemand.
Auch nicht, der war nämlich aus Bremen und da war in der Hauptperson war ein ehemaliger Bremer Jugendspieler und der ganze Tatort war voll mit Werder-Logos und mit Bildern aus der Historie und wo der gedreht worden ist, hat sich sicher in der Hansestadt Bremen keiner träumen lassen, dass es jetzt nach 41 Jahren schon runtergeht zum zweiten Mal in der Vereinshistorie in die zweite Liga. Ist ja die Mannschaft, die aktuell von allen, die in der Liga sind, am meisten Bundesligaspiele auf sich vereinigen kann. Es wird kein weiteres jetzt erstmal dazukommen.
Platz 3 in der Bundesliga-Tabelle, ne? Also hinter Bayern und Dortmund. Ja. Das ist schon, das ist natürlich das ist eine Macht eigentlich im deutschen Fußball und einfach ein wahnsinniger Traditionsverein. Ein Verein, der mir echt extrem sympathisch ist, was so die Grundwerte, die Grundausrichtung angeht, aber in dieser Saison und auch in der letzten Saison und auch in der vorherigen Saison hat war spielerisch halt unterirdisch. Und die waren dieses Jahr tatsächlich zu Recht genauso schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt.
Und haben aber halt tatsächlich, glaube ich, am 24. Spieltag hatten die schon 30 Punkte und am 34. Spieltag hatten sie 31. Ja. Und da muss man halt dann sagen, da ist der Quotient, den man da reden kann, ist echt mau. Und ich fand es übrigens auch echt beschämend, wie sich jetzt dann danach in diesen Fußballdiskussionen und Stammtischen dann Frank Baumann, der Sportdirektor von Werder Bremen, hingestellt hat, ein paar flapsige Sprüche gemacht hat und eigentlich gesagt hat, nach weniger als 24 Stunden nach dem Abstieg, dass es genau so weitergeht in Bremen, wie es bis jetzt war. Man versucht also mit der gleichen Mannschaft, exklusive einem neuen Trainer, den man dann natürlich dazu holt, wieder hochzukommen. Da hätte ich mir wenigstens ein paar Tage Zeit gelassen, um dann den Leuten wenigstens den Eindruck zu vermitteln, dass man sich an eine Analyse hingegeben hat.
Ja, also bin ich bei dir, hat mich auch sehr überrascht, dass es da so schnell ging. Aber irgendwie scheint es ja auch echt so das Geschäft zu sein, ne? Dass du einfach musst schnelle Antworten finden, du musst schnelle Erklärungen geben, du musst 2 Minuten, nachdem du abgestiegen bist, musst du vor das Sky-Mikrofon und dann musst du so tun, als hättest du einen Plan für Liga 2 und so. Ja, aber was ja totaler Irrsinn ist. Und ich finde, da verlangt man einfach auch ein bisschen viel. Und wenn ich mir dann die Diskussionsrunden anschaue, ehrlicherweise, ich tue es mir oftmals nicht an, weil ich das blasierte Gelaber von einigen Experten, in Anführungszeichen, echt nicht pack. Also wirklich, ich tue mir da wahnsinnig schwer. Und wenn da so hin und her gefrotzelt wird, ich glaube, Baumann und Effenberg haben sie da irgendwie im Doppelpass in die Haare bekommen, wo ich mir denke, boah, Jungs, ganz ehrlich, seid ihr irgendwann erwachsen? Also ist es irgendwann so weit, dass man sich nicht mehr gegenseitig ankacken muss, sondern dass man sich einfach vernünftig miteinander unterhalten kann? Check ich nicht ganz, deswegen, ich schaue es mir tatsächlich sehr, sehr ungern an und sehr selten. Aber ich finde, es ist auch echt viel verlangt von dem Sportdirektor oder von dem Sportvorstand, dann schnell so Erklärungen zu liefern, dass deine Fans sagen, oh yeah, super, ja, und dass das der geneigte Zuschauer aus Augsburg auch noch sagt, ach, schau mal her, das ist aber ein smarter Auftritt, das ist aber gut gemacht.
Ja, wobei man aber dann schon dazu sagen muss, dann sollte er halt sein scheiß Handy ausstellen und sagen, ich habe jetzt erstmal irgendwie Pause, ich bin im Abschiedsdelirium und antworte dann, wenn ich mir ein paar Sätze zurechtgelegt habe. Also ich hätte es von meinem Verein so nicht hören wollen, wenn wir abgestiegen wären.
Aber wie gesagt, also die Problematik ist ja, es steht ja am nächsten Tag um 8 Uhr steht ja ein Ü-Wagen vor deiner Haustür und sagt, Frank Baumann, wie sieht's denn aus? Hammer und O-Ton. Wie sieht's denn aus für nächste Saison? Schon Neuzugänge? Ja? Und du stehst halt da als Frank Baumann und sagst, boah, Jungs,
aber mein Kater aus. Mein lieber Tom, du weißt aus eigener Erfahrung, dass es eben auch Vereine in der ersten Liga gibt, die dann sich nicht hinstellen und einen O-Ton abgeben, die dann erstmal schwer zu greifen
das
sind.
Das weiß ich, ja.
Wäre in diesem Fall vielleicht wirklich die vernünftigere Lösung gewesen.
Ja, auch.
Vor allem, weil ja diese Truppe um Bode, Baumann und auch um Kohfeldt ja immer irgendwie das Image hatte, so wie es übrigens alle Ex-Spieler haben, die mit Steigeruch in den eigenen Verein irgendwie kommen und dann da was zu machen, sympathisch zu sein. Und jetzt sind sie immer noch sympathisch, weil halt treu doof auch ein bisschen sympathisch ist. Aber es klingt jetzt noch nicht so, als wüssten sie genau, was sie machen, außer dass sie sich alle dafür entschieden haben, selber an Bord zu bleiben und weiterhin Geld zu verdienen, das sie eigentlich in Bremen gar nicht zu verteilen haben.
Ja. Wie auch immer, wenn wir mal das Finanzielle weglassen, wir haben schon in den letzten Ausgaben darüber gesprochen, die zweite Liga nächstes Jahr wird fantechnisch ein Hammer.
Darf ich euch schnell mal was erzählen zu dem Thema? Entschuldigung, bitte, dass ich dir ins Wort falle. Ich flachs da immer noch so gern drüber, weil ich habe ja schon mal erzählt, Thomas Tuchel war ja mal 1,5 oder 2 Jahre mit mir im Büro gesessen, mir gegenüber. Und er hat gerne Geschichten von früher erzählt, wo er noch Spieler war, so mega, nicht mega, sondern semi-erfolgreich in der zweiten Liga, zum Beispiel bei den Stuttgarter Kickers und da war unter anderem Rolf Schafstall sein Trainer, aber auch ein ehemaliger Spieler von Waldhof Mannheim, Günther Sebert, und der hat dann immer die Mannschaft motiviert und hat immer gesagt, und wir spielen Zwickliga, Zwickliga, in der Zwickliga müssen wir alles geben. Und immer wenn ich die zweite Liga höre und sehe, dann fällt mir immer Tool ein, wie er da sitzt und sagt, Zwickliga, Zwickliga. Er ist ein bisschen raus jetzt aus der Zwickliga und ist in der Champions Liga, das ist viel besser für ihn natürlich.
Ja, wer nicht mehr in der zweiten Liga ist, Kräuter Fürth und der VfL Bochum.
Schön, ja.
Ja, toll. Also die kommen zu uns.
Ja, also
in die Liga.
Ist super, vor allen Dingen nicht nur sie kommen zu uns, sondern wir kommen ja auch zu denen. Und ich habe schon ein paar Spiele in Bochum gesehen.
Mhm. Geil.
Bochum ist ja der Erfolgstrainer Thomas Reis, der die übernommen hat, irgendwie auf Platz 15 und jetzt in die erste Liga souverän geführt hat. Ein ehemaliger FCA-Spieler, der hat mal 1,5 Jahre in Augsburg gespielt, zur Regionalliga Südzeiten, also zu meiner Zeit.
Aha. Du bist schon wieder der Vater des Erfolgs. Eigentlich bist du der Aufstiegstrainer.
Kann man schon sagen. Aber ja, ich muss jetzt schon auch ganz ehrlich sagen, ich habe gestern einen Walk gehabt mit meinem Sohn auf den Gasthofer Müllberg, um ein paar Pfund zu verlieren.
Ja.
Und da hatte ich meine Hummelschuhe von dem damaligen silbernen Präsentationsanzug an und die habe ich gestern nach dem Walk dann tatsächlich in die Mülltonne getreten. Oh. Und damit werde ich jetzt auch nie mehr sagen, dass ich der Vater des Erfolgs bin. Das war so ein Symbol, irgendwie meinen letzten Präsentationsanzug, ja, die Schuhe davon wegzuwerfen. Jetzt ist einfach.
Für uns bist du aber immer im Herzen.
Das höre ich sehr gerne.
Ja. Ja, aber da freuen wir uns.
Also nach Bochum fahren, super, kann ich nur empfehlen.
Ja, geil. Auf jeden Fall.
Fürth hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die haben es echt verdient.
Ja.
Zu Zehnt, ein Spiel gegen Düsseldorf umgebogen, toll.
Und dann kommt noch Holstein oder
Köln.
Oder Köln bleibt. Was wäre uns lieber? Schwierig zu sagen.
Mir wurscht.
Holstein Kiel.
Ich habe jetzt voll. Also ich würde auch gern nach Kiel fahren, wobei ich gehört habe, dass Kiel jetzt so den Charme einer etwas langweiligen Hafenstadt
Ich war da schon. Also Kiel, ja, hat viele Kreuzfahrtschiffe, Passagierschiffe. So. Ja, ich sage jetzt
aber
mal.
Aber würdest du, also Rolf, du weißt ja, Max und ich fahren gemeinsam auswärts und so, deswegen, würdest du uns da sehen oder müssen wir uns da irgendwas anziehen, was wäre da reinpassen oder so?
Also ich war schon da, nicht nur beim Sightseeing, sondern auch beim Pokalspiel gegen Kiel vor zwei Jahren, glaube ich.
Und was sagst du?
Das war das unverdienteste Spiel, das wir jemals mit 2-1 gewonnen haben.
Ja.
Aber wir haben es gewonnen und jetzt sage ich euch nochmal was. Kiel wäre halt eine Option, um nicht in diesen Arenen irgendwie zu verwelken, wo jede aussieht wie die andere, nur die Farben irgendwie verändert sind. Kiel ist halt wie Cottbus zum Beispiel, so ein altes Stadion in Stadtnähe und das macht schon Spaß, da Fußball zu gucken. Also mir persönlich wäre Kiel lieber, aber nicht nur, weil Kiel irgendwie am Meer liegt und weil es ein lustiges Stadion hat, sondern einfach, weil ich mich dann in der nächsten Saison in der ersten Liga auch noch ein bisschen sicherer fühlen würde mit Bielefeld, mit Kiel, mit Fürth und dann eben auch mit dem VfL Bochum. Also die Chancen, da drin zu bleiben, ständen dann auf dem Papier oder stünden gar nicht so schlecht. Und deswegen bin ich für Kiel. Ansonsten. Glaube aber nicht dran, weil die Kieler am Arsch sind. Die hatten ja mehrere Corona-Unterbrechungen zu verkraften und ganz viele Spiele. Und du hast bei dem letzten Spiel, wo sie zu Hause gegen Darmstadt verloren haben, hätten sie ja nur gewinnen müssen, um aufzusteigen. Da hast du schon gesehen, die gehen echt am Zahnfleisch.
Ja, und Köln hat...
Ist gut drauf.
Ja, und hat wirklich aus dem letzten Spiel, glaube ich, schon sehr, sehr viel mitgenommen, weil das war eine Nervenschlacht und gleichzeitig haben sie aber tatsächlich ordentlich Fußball gespielt in dem Spiel, in dem du ja übers Fußballerische jetzt nicht immer so wahnsinnig kommen musst, weil es ja eigentlich nur im Kopf entschieden wird und man irgendwie gucken muss, dass man vorne einmacht.
Ja,
sie mussten auch. Ohne den Sieg wären sie abgestiegen.
Richtig.
So, und deswegen, die mussten und haben es gezogen gegen Schalke. Glückwunsch erstmal dazu. Und ich bin sehr gespannt auf die Relegation. Spiele, die Maxe ja im wiedereröffneten Etablissement feiern darf. Das ist echt ist großartig. Das ist eine Wahnsinnswoche für dich, oder?
Also sobald ich hier weg bin, fahre ich sofort mit dem Roller übrigens, wenn der Wind mich nicht wegbläst, in den Elfer, weil
keine
dann kommt
Sorge,
noch ein Kollege, der mir im Fahrt. Du hättest mal sehen sollen, wie ich mich festhalten musste auf der Herfahrt. Auf alle Fälle bohren wir noch ein paar Bilder fest, legen noch die letzten 2 oder 3 Kabel und würden dann morgen Abend tatsächlich die Relegation zeigen, wenn es nicht aus Eimern kübelt.
Okay.
Ich habe da ja bei Facebook von einem befreundeten, fetten Kumpel namens Helmut irgendwie eine Wettervorausschau gesehen, habe mich da echt kurz gefreut, aber das kann nicht Augsburg gewesen sein. Weil
Ich glaube, morgen am Mittwoch wird es regnen.
Und leider. Auf Informationen vom fetten Helmut sich zu verlassen, ist auch...
Ja. Ist egal, auf jeden Fall dürftest du wieder aufmachen, theoretisch zur Relegation. Und dann geht es ja noch in die andere Richtung, also Abstieg aus der zweiten Liga und Aufstieg aus der dritten Liga. Die 60er haben es nicht geschafft.
Mann.
Ich habe das allererste Mal das 60er-Spiel angeschaut. Ich hatte nichts zu tun. Ich hatte schon gesaugt, ich hatte die Fenster schon geputzt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Also habe ich mir Ingolstadt gegen 60 angeschaut. Also das war ja auch wieder so ein Spiel mit roter Karte für den Torwart und dann gleich noch 2-0 hinten zur Halbzeit und so weiter und so fort. Und ja, die hatten keine Chance. Jetzt probieren sie es halt nächstes Jahr wieder.
Die 60er hätten sich schon verdient, weil die haben so eine Serie am Schluss gehabt und Sascha Mölders hat ja auch geheult wie ein Schlosshund. Mhm. Bei Instagram hat man auch gesehen übrigens, dass ein paar Bayern Amateure-Fans bei den Mölders zu Hause waren und irgendwas mit Spacko, Hashtag Spacko, vor die Tür gesprayt haben. Geht natürlich gar nicht sowas. Ja. Ich habe mir dann einfach und da bist du im Zugzwang, Rolf, ich habe mir meine Wampe von Giesing Tasse und mein XXXXL T-Shirt mit der Wampe von Giesing schon bestellt.
Ja, wir müssen ja. Wir haben ja gesagt, wenn wir drin bleiben, machen wir das. So ist ich weiß das. Nicht, ob Tom...
Naja, aber ich dachte, das ist eine Sammelbestellung. Also jetzt prescht er wieder vor, weil er Angst hat, dass die 4X ausgehen. Also
du warst halt scheinbar noch nie in der Lage, da bauchfreie T-Shirts tragen zu müssen. Da hättest du dich auch ein bisschen beeilt. Wir Dicken sind da oft ein bisschen im Nachteil.
Nein, ich bin so oft auf den Müllberg gelaufen, weißt
du? Oh mein Gott, ja, also da wird es interessant. Schade, dass die Würzburger abgestiegen sind, die hatten es auch nicht so leicht.
Naja, also verdienter ist wahrscheinlich kaum eine Mannschaft abgestiegen mit 8 verschiedenen Trainern.
Das ist schon richtig.
Mit 12... Mit Felix Magath als dem Gott, als Ideen- und Tippgeber. Also der hat, glaube ich, echt seine besten Tage schon hinter sich. So leid mir das tut für die Ultras, die ja eine Fanfreundschaft haben. Ich finde, Würzburg braucht in der Zwittliga keinen Mensch.
Vielleicht kommen sie wieder. Mal schauen.
Du hast vorhin angesprochen, und nee, ich habe selber angesprochen. Was Fürth hat ja gegen Düsseldorf gespielt. Bei Düsseldorf spielt hinten drin
der Beste?
Der beste Innenverteidiger der zweiten Liga.
Zwickliga!
Kevin Danzo, der vielleicht wieder zu uns zurückkommt. Dann habe ich übrigens bei der Rosenau-Gazette, das möchte ich den Leuten mal ans Herz legen, habe ich einen guten, langen Bericht gelesen über... und den Leihspieler Maurice Malone. Das hat übrigens eine Dame geschrieben, Rolf, von der du mir am Samstag erzählt hast, dass sie schon mal zu Gast bei uns im Podcast war. Die Irina.
Genau.
Da steht wirklich alles drin, was man über Maurice Malone wissen muss. Und damit, glaube ich, sind schon die zwei Leihspieler, die eventuell für uns interessant sein könnten, die wieder zurückkommen, auch schon in Erwähnung
gebracht. Ich habe leider im ganzen Verleihgeschäft vergessen, wo Maurice war.
Bei Wiesbaden.
Bei Wiesbaden war der, okay.
Also in der dritten Liga ist natürlich schon ein bisschen kompliziert für einen Spieler, der in der dritten Liga gespielt hat, irgendwie den Sprung ganz nach oben zu schaffen. Keine Ahnung, ob da vielleicht ein Jahr in der zweiten Liga oder so noch ganz okay wäre. Aber besonders bei Kevin Danzo muss man sagen, der hat jetzt echt eine Saison gespielt, 32 von 34 Spielen plus ein Pokalspiel noch. Passquote von über 80%, viele gewonnene Zweikämpfe, hat übrigens, glaube ich, in der ganzen Saison nur 25 Fouls gemacht. Also wenn er klärt er sehr fair. Würde ich mich drauf freuen, wenn der wieder zurückkäme zu uns.
Wer kommt denn eigentlich jetzt noch zurück? Sergio Cordova kommt zurück, theoretisch. Ja.
Genau, der beim Klassenerhalt von Bielefeld so gar keine Rolle mehr gespielt hat. Der hatte, glaube ich, eine Corona-Erkrankung und kam dann irgendwie, außer bei Instagram in den Stories, nie mehr groß zur Geltung. Hat einen netten grauen Hund hat er sich gekauft.
Du weiß alles. Gossip ist da, ja.
Eine bildschöne, meistens im Bikini geschürzte Lebensgefährtin hat er zusätzlich noch. Also das ist vom Gossip-Faktor ist, das wäre das wichtig. Spielerisch weiß ich jetzt nicht.
Felix Götze, Kaiserslautern, es hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Ich habe auch einen Instagram-Post gesehen, hat sich euphorisch bedankt, war wohl für ihn da der richtige Platz.
Ja, wenn du bei dem Verein dann nicht absteigst in der dritten Liga, super, weil das war ja wirklich erneut in Gefahr gestanden, dieses Saisonziel. Dann sind da extrem viele Emotionen auf dem Betze und ich glaube, das hat ihm sehr gut getan, da jetzt ein Teil einer Mannschaft zu sein, die einfach erfolgreich ihr Saisonziel erreicht, bei dem Verein, bei dem er dann eben auch gespielt hat und einfach die Spielpraxis sammeln konnte. Also für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung nach einer unglaublich langen, zähen Verletzungsgeschichte.
Auch mit Corona.
Ja. Und dann aber halt auch, also auch die Verletzung, die ja im Beckenbereich und im Rückenbereich sich bei ihm dargestellt hat. Eine Verletzung, bei der ich gehört habe, dass gar nicht mal so wahnsinnig auszuschließen war, dass er vielleicht doch seine Profikarriere beenden muss. Und Das wünscht man dem sympathischen Kerl natürlich nicht. Und umso schöner ist es, dass er jetzt in dieser Saison bei Kaiserslautern dann in der Endphase dieser Spielzeit ein ganz schöner Faktor war, glaube ich, ein Tor auch geschossen hat mal in einem Spiel und einfach sich da emotional wohlgefühlt hat, gönne ich ihm. Ja. Aber keinen Erstligaspieler, also den brauchst du beim FC Augsburg nicht in der ersten Liga. Mhm.
Bin mir aber sicher übrigens, dass bei Córdoba und bei ihm definitiv auch ein bisschen Geld beim FCA einflattert, denn man verknüpft ja solche Leihgeschäfte immer mit einem, in Kaiserslautern mit einem Klassenerhalt wahrscheinlich, bei Bielefeld auch. Ja. Also ich bin mir sicher, dass das für den FCA auch ein finanzieller Faktor ist, neben dem Faktor, dass man sich natürlich total freut für alle Leihspieler, die dann eben erfolgreich außerhalb spielen. Und man hat ja mit Christoph Janker ja jetzt eben auch den sogenannten Talente-Manager mit dabei, der sich dann tatsächlich Tag für Tag um die unter anderem auch um die Leihspieler kümmert und das sehr genau einzuschätzen weiß, wie die sportliche Lage bei denen ist.
Können wir auch nochmal gratulieren, Bielefeld. Auch das Spiel habe ich mir ja natürlich angeschaut, Konferenz zwar, aber da hast du auch gemerkt, haben sich ein bisschen schwer getan am Anfang, aber dann hast du gemerkt, die wollen das auch unbedingt. Und dann in Stuttgart, oder war es in Stuttgart? Oder?
In, ja, genau. Stuttgart,
in Stuttgart 2-0. Respekt. Stark. Respekt. Also schöne Tore, gut gemacht.
Bielefeld insgesamt eine tolle Saison gespielt, muss man echt sagen. Also nie sich aus der Ruhe bringen lassen. Ja, auch, genau. Auch da klasse, bis auf das Thema Trainerwechsel. Aber der war, glaube ich, tatsächlich bei Bielefeld, so sehr man das planen kann, geplant. Mhm. Ja, also dass man da einfach gesagt hat, okay, Uwe Neuhaus hat irgendwie nicht mehr den Eindruck gemacht, dass er der Mannschaft das Feuer mitgeben kann, dass sie braucht im Abstiegskampf, das haben die relativ früh gemacht und dann lief es ja unter Kramer echt, echt gut.
Hätte ich nicht gedacht. Also muss ich ehrlich sagen, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Der Sami Arabi, der Sportdirektor von Bielefeld, hat ja dann danach auch am Sonntag viele Interviews gegeben. Da kam ja dann der Vergleich immer. Er hat immer gesagt, lauter große Kreuzfahrtschiffe und Motorjachten spielen eben gegen das Schlauchboot Bielefeld, wo dann Torwart Ortega gesagt hat, findet er eigentlich gar nicht mal so geil den Vergleich, weil er halt der Meinung ist, Geld schießt keine Tore. Sondern da geht es mehr um Einsatz und Power. Aber das Paket insgesamt auf der Alm, das passt und da kann man echt den Hut gar nicht weit genug lupfen, weil das war wirklich eine ganz tolle
Und
Leistung.
Ortega mit Gigiewicz, einer der besten Goalies der Saison in der ersten Liga, das hat ihn auch den Arsch gerettet, so wie uns.
Absolut. Also brauchst du, glaube ich, auch, wenn du so wenig Tore erzielen kannst innerhalb von einer Saison, brauchst du einfach eine Abwehr, die funktioniert. Und der Ortega, der ja auch lange, der hat ja, glaube ich, nur bei Bielefeld und zwischendrin mal kurz bei 60 gespielt, der hat dann schon auch wirklich Steigerung und du hast gesehen, der will unbedingt seine Arminia in der Liga halten und da hat er einige gute Mitstreiter gehabt. Das war toll.
Überraschung der Saison? Union. Ja, muss man schon sagen, oder? Also mit dem letzten oder mit dem letzten
Viel Spaß
Tor
in der Conference.
Ja, ist doch egal.
Kruse,
ja. Ach mein Gott.
Max Kruse hat ja das entscheidende Tor geköpft kurz vor Schluss gegen Leipzig. Ja. Hat ja vor ein paar Wochen noch gesagt, also der Wettbewerb von dem weiß er A, geht es ihm wie mir überhaupt nicht, was das ist und B hat er da gar keinen Bock drauf. Hat jetzt schon wieder anders ausgesehen, also die haben sich echt drüber gefreut.
Ja, ist doch super.
Und unsere ganzen Freunde aus Berlin, also die Union-Fans, die haben wirklich, die sind im Freudentaumel und bereuen es natürlich auch ein bisschen, dass sie in dieser Saison nicht mit dabei sein konnten, aber das, was die jetzt in der Saison gemacht haben, ist super. Man wird sehen, wie es in der nächsten Saison läuft. Mit Rani Khedira dann und auch mit Andi Lute haben sie ja zwei Ex-Augsburger in ihren Reihen. Haben trotzdem meiner Meinung nach einen besseren und teureren vor allem Kader als wir in Augsburg. Keine Ahnung, wie sie es machen, aber sie machen es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, dass es nachhaltig ist und dann werden wir sehen, ob die nächstes Jahr wieder vor uns oder vor der Hertha stehen.
Ja, ich glaube, du hast schon gesehen bei dieser Mannschaft, dass zum einen der Kader einfach sehr, sehr clever zusammengestellt war, dass die wirklich miteinander gut harmoniert haben und dass da von Anfang an eine taktische Ausrichtung vorgegeben wurde von Urs Meier, die alle verstanden haben und die zu jeder Zeit jeder spielen konnte. Das ist mal die Basis dafür, dass du da so eine Saison spielen kannst. Und dann muss man aber schon auch bei Union Berlin einfach sagen, diese Mannschaft und dieses ganze Umfeld ist so locker und so entspannt und so ohne, also ich habe wirklich das Gefühl, dass da nicht viel Druck im Negativen da ist, so dass man irgendwas erreichen muss, sondern das ist einfach natürlich die Euphorie, die du hast als Aufsteiger und im zweiten Jahr dann einfach, dann dich, da trägt es dich natürlich durch die Liga und das kennt der FC Augsburg übrigens auch und die Zusammenstellung, wenn du gerade sagst, der Kader ist besser als der vom FC Augsburg, ja, du hast immer wieder mal so diese goldenen Kader, die gab es beim FC Augsburg ja auch. bei denen du sagst, boah, wenn du da zurückblickst, was da alles gespielt hat und was da für Erfolge eingefahren wurden. Aber es heißt eben nicht, dass das lange andauern muss, sondern es kann natürlich in der nächsten Saison mit Doppelbelastung, falls es denn so kommt, oder Dreifachbelastung, wenn sie im Pokal noch ein bisschen weiterkommen, kann es natürlich auch schon sehr, sehr interessant werden. Und Union Berlin international könnte auch da wieder für den FC Augsburg ein Vorteil sein, weil da weiß ich nicht, ob der Kader tatsächlich standhaft genug ist, um durch Europa zu tingeln und gleichzeitig in der Liga abzuräumen. Also,
aber wir werden sehen, Entschuldigung, wir werden sehen, ob Urs Fischer übrigens, nicht Meier, falls am Ende noch jemand sich beschwert.
Das gibt eine gelbe Karte für mich, glaube ich.
Ob der da bleibt oder auch nicht. Es gibt so eine gelbe Karte mit so Emmentaler Löchern drin. In dem
Fall. Ist die von Urs Meier?
Das ist die Urs Meier-Fischer gelbe Karte. Aber mal schauen, ob der nicht auch Begehrlichkeiten weckt, aber ich würde ihm zutrauen, dass er so clever ist und einfach in Berlin bleibt.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Oh je,
ach so, der Druck von Aulin, Union Berlin war natürlich nicht da, weil sie relativ früh schon Klassenerhalt eigentlich gesichert hatten oder auf einem guten Weg waren und konnten natürlich da ein bisschen lockerer aufspielen. Aber sie haben es insgesamt die ganze Saison bis auf zwei Spiele.
Ja, und die waren extrem wichtig für uns, diese zwei Spiele. Also ich glaube nicht, dass wir gegen viele Mannschaften sechs Punkte geholt haben. Ja. Ich glaube gegen keine sonst, oder? Mhm. Das müsste man recherchieren.
Ich will jetzt nicht von Enttäuschung der Saison reden. Also bevor wir dazu kommen, ich finde, dass Stuttgart eine gute Saison gespielt hat. Und wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre, dann wäre ich enttäuscht, weil die haben diese Saison eigentlich wirklich, ich glaube, die haben sich wesentlich mehr erwartet. Jetzt sind sie zum Schluss Achter geworden und haben eigentlich gar nichts erreicht. Also weder Champions League noch Euro. Schwierig für die
Gladbacher. Da haben wir natürlich eine Thematik und auch eine Problematik, die letztendlich der FC Augsburg irgendwann mal ausgelöst hat. Das heißt, wir haben irgendwann mal, nicht weil wir es wollten, sondern weil es nicht anders ging, einen Trainer verkauft. Markus Weinzierl zu Schalke. Mhm. Und das hat ja mittlerweile, das war das erste Mal, hast du, glaube ich, mal in einem Podcast gesagt, Tom, und mittlerweile hat das ja Schule gemacht und sowohl Eintracht Frankfurt mit Adolf Hütter und Marco Rose bei Gladbach haben natürlich sehr früh gesagt, was sie nächste Saison machen werden. Das ist in der Branche auch eher unüblich.
Und seitdem
hat es natürlich irgendwie total...
ist wirklich hart.
Haben sie total verkackt und haben dann wirklich... Also Frankfurt war ja so sicher in der Champions League wie Bremen am 24. Spieltag in der Bundesliga. Und deswegen ist es, glaube ich, schon insgesamt ein bisschen schwierig und das ist das Hauptproblem.
Okay, also ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Also Adi Hütter geht von Frankfurt nach Gladbach, oder? Das ist soweit, das ist noch richtig.
Genau.
So, dann kommt wer nach Frankfurt?
Nach Frankfurt weiß man noch nicht.
Aber Rose geht zum BVB.
Rose, das BVB. Ist sicher, so, ja. Terzic macht irgendwie so ein bisschen
Co-Trainer
und so.
Ja, genau.
Hat darauf Bock. So, Nagelsmann zu Bayern. Bei Leipzig kommt Jesse Marsch, oder? Den haben die geholt? Oder wen?
Genau, schon? Aus dem eigenen Stall von Red Bull.
Schön aus dem Farmteam raus. Dann bleibt immer noch Eintracht Frankfurt offen.
Genau, nach Leverkusen kommt dieser Schweizer Erfolgstrainer. Ich höre mich jetzt zwar auf dem Kopfhörer nicht mehr, aber ist ja egal. Hauptsache die Leute
wahrscheinlich
hören,
hast du irgendwas
hören mich noch, aber ist auch nicht so wichtig. Sione oder wie so ähnlich heißt der, glaube ich, der nach Leverkusen geht. Dafür geht der Leverkusener, jetzt war es kurz wieder da, dafür geht der Leverkusener Trainer dann wieder zurück zum DFB. Wie heißt der früher bei
Stuttgart? Hannes Wolf.
Genau, Hannes Wolf. Ja, Frankfurt braucht noch einen Trainer, also, aber ist ja immer noch Heiko Herrlich da.
Genau. Und wie sieht's mit, habt ihr schon was für nächste Saison? Habt ihr schon unterschrieben irgendwo?
Nee, wir haben noch, wir sind in Verhandlungen.
Ja. Also bei mir ist es natürlich schon so, dass ich jeden Tag Anrufe kriege, aber ich gehe ja nicht ans Telefon.
Ja. Natürlich nicht. Du willst ja den Preis hochtreiben. Ja, wie geht's jetzt hier bei uns weiter? Also ich meine, Stefan Reuter hat verkündet, jetzt geht's los. Vor der Europameisterschaft werden viele, viele Gespräche geführt, wann die dann eventuell eingetütet werden, mögliche Transfers. Das steht ja wie immer noch nicht fest.
Ja, die Frage ist ja, was brauchst du und was bleibt, was geht? Also das ist ja schon auch das ist schon, glaube ich, der erste Faktor. Also zuerst führst du logischerweise mal die Gespräche, die du im eigenen Stall führen musst, um zu gucken, wer bleibt mir denn nächste Saison oder will irgendjemand weg? So, und da gibt's jetzt, genau, also...
Da haben sie aber heute schon verlauten lassen, sie hätten ihn gern weiterhin. Versteht ihr es?
Die gucken das Training.
Ja, okay. Also ich verstehe es nicht nach den Leistungen, die er gebracht hat. Das war jetzt zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit gegen Bayern nicht gut, was er gespielt hat. Hat natürlich auch eine schwierige Situation, völlig ohne Spielpraxis hierher zu kommen.
Ja, andererseits auch da, glaube ich, ist der Markt, was so offensive Gestaltungsspieler angeht, recht zäh. Also mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt niemand ein, den du jetzt von, keine Ahnung, Schalke, Köln irgendwo mal herholen könntest oder sowas, der dir dann in der zentralen oder auf den Außenpositionen, also insgesamt im offensiven Mittelfeld, so flexibel einsatzbar wäre, dass der dir weiterhilft. Deswegen, das ist nicht ganz einfach, die Position zu besetzen, und dass diese Position besser besetzt werden muss als in der Hinrunde dieser Saison, das ist ja völlig klar. Also natürlich braucht der FC Augsburg zwingend Offensivspieler, die konstant Chancen kreieren können und auch die Möglichkeit haben, sie zielgerichtet abzuschließen. Und ich meine, die Chancenverwertung dieses Jahr, in Teilen miserabel. Mhm. Dann wiederum Spiele gehabt, bei denen es extrem effektiv war. Also
den Torwartfehlern, ne, sofort
so, nachgesetzt. Ja, gut, und so, genau, das ist ja, sind ja noch so.
Ja, aber
so
das, ein sind paar ja, Dinge. Das musst du ja auch mal so machen. Ne?
Also
so
ist es aber ja, wenn du jetzt mal vergleichst Union Berlin mit Poyampalu, mit Kruse, mit Becker und noch zwei andere, deren Namen ich gar nicht aussprechen kann. Und wir haben dann eben mit Finn Bogason jemanden, der uns schon seit längerer Zeit jetzt nicht mehr weiterhilft, meistens aus Gründen der Gesundheit. Bei Niederlechner glaube ich, dass es immer noch gut ist, den im Stall zu haben, irgendwie vorne in der Sturmspitze, aber du kannst natürlich nicht eine Saison durchgehen, wo dann über weite Teile André Hahn in der Sturmspitze agiert. Und du hast aber recht, diese Spieler brauchst du halt nur dann, wenn du auch Chancen kreieren kannst, und dafür ist natürlich diese.
Und dann ist ja die Frage, was Laszlo Benesch, also ob Laszlo Benesch dann eben derjenige ist, bei dem Stefan Reuter sagt, ja, komm, da versuchen wir an den Rand zu kommen. Erstens, weil er die Liga kennt, weil er lang genug jetzt drin ist, weil er noch ein relativ junger Spieler ist und er mit seinen Fähigkeiten natürlich dieser Mannschaft helfen kann, aber es halt in der Rückrunde jetzt, finde ich, noch nicht so unter Beweis gestellt hat, dass es funktioniert. Aber auch da muss man natürlich dem Blick des Sportvorstandes oder des Sportgeschäftsführers vertrauen, weil der hat Trainingseinheiten gesehen, der spricht mit dem Spieler und der spricht mit dem Trainer. Aber es hat sich jetzt schon so angehört, als würde man da einen Move versuchen bei Borussia Mönchengladbach, um den längerfristig an den FC Augsburg zu binden oder vielleicht nochmal ein Jahr auszuleihen. Ich weiß ja nicht, was da vielleicht möglich ist. Möglicherweise ist die Ablösesumme da so, dass man jetzt nach einer Corona-Saison vielleicht auch nicht unbedingt alles auf den Tisch legen will. Muss man mal gucken. Aber in der Offensive muss was passieren. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, einen Stürmer zu holen. Jetzt ist natürlich die Frage, wen holst du? Ja, also genau, du hast natürlich eben den angesprochenen Maurice Malone, der in der dritten Liga eben ganz gut gescored hat. Für die erste Liga, glaube ich, ist es ein zu großes Risiko, würde ich sagen, den quasi als zweiten Mann hinter Niederlechner positioniert zu haben.
Was bei ihm aber interessant ist, Tom, er hat auch viele Spiele gemacht, wie ich gelesen habe bei der Rosenau-Gazette, links vorne offensiv, hat auch rechts außen gespielt, also ist sehr variabel einsetzbar, es würde für ihn sprechen. Und zum Beispiel mal, um ein Beispiel zu nennen, Union Berlin hat in der letzten Saison als Erstliga-Aufsteiger einen Spieler ausgeliehen vom 1. FC Magdeburg aus der dritten Liga, das war Marius Bülter, der hat eine überragende Saison gespielt. Also sowas kann schon mal klappen, ist aber nicht die Regel, hast du schon recht.
Das wird spannend, was sich Stefan Reuter und Markus Weinzel da in der offensiven Abteilung einfallen lassen, weil das nicht ganz easy ist, finde ich, da zu greifen, zu was diese Mannschaft tatsächlich in der Lage ist, weil einerseits glaube ich, dass die sehr defensive Herangehensweise von Heiko Herrlich und Iraklis Metaxas nicht dazu geführt hat, dass Offensivspieler sich in ihrer ganzen Blüte entfalten konnten und einfach auch das auf den Platz bringen konnten, was sie selber an Potenzial in sich tragen. Da, glaube ich, wurde einiges gedeckelt und einiges schlicht nicht ausgeschöpft. Insofern ist es so wahnsinnig schwer vorauszusagen, was dieser Kader denn eigentlich wirklich kann. Und ich würde eigentlich sagen, der Kader ist weiterhin ein sehr, sehr guter Kader, der definitiv ausreicht, um in der Liga zu bleiben nächstes Jahr. Aber man hat eben diese Saison schon auch gesehen, dass in einigen Phasen dieser Saison es qualitativ nicht gereicht hat. Und an den Stellschrauben zu drehen, nicht ganz einfach. Also die Kaderplanung fürs nächste Jahr, bin wirklich
zumal
sehr gespannt.
Ja, noch Abgänge im Raum stehen, man hört ja so einiges. Also Felix Udokai war ja offen
dass, da könnte dass jetzt da natürlich diese Verletzung könnte natürlich dem FC Augsburg, also ja. so bitter das ist für den ja. Kerl, wirklich, das tut mir total leid, aber das könnte natürlich dem ja. FC Augsburg insofern schon ein bisschen vielleicht in die Karte spielen, das, ja. weil natürlich eine Verletzung, vielleicht weniger Vorbereitung.
Das ist aber halt die Frage, ob es dem FC Augsburg wirklich in die Karten spielt, ob es dem FC Augsburg vielleicht nicht sogar in die Karten spielen würde, wenn man den irgendwie für 15 plus mhm. ins Ausland verkaufen könnte oder auch Vargas, da werden mich jetzt
Vargas
viele,
war
dafür,
auch dabei, ja, genau.
viele mhm. dafür vierteilen, ja. aber in dieser misslichen finanziellen Situation brauchst du ja erstmal Spieler, die du weiterverkaufen kannst, die dir ja. nicht an der Backe hängen. Und du hast natürlich, wie schon mehrfach gesagt, mit Danzo jemanden, der hinten zurückkommt. Du hast dann vielleicht mit Malone jemanden, der auf der vorne links irgendwie da spielen ja. kann. Also insofern wäre es vielleicht auch nicht so verkehrt, ein paar Spieler eben mit Gewinn zu verkaufen. Das weiß ich aber nicht. Mir wäre es natürlich auch lieber, sie würden da bleiben.
Ja, aber den Rest regelt Jan Morrer weg. Ja. Ganz ehrlich, also.
Ja, wird er auch.
Mit dem Augenzwinkern.
War nicht ganz unwichtig am Ende
das
dieser
stimmt,
Saison ihn
das
zu haben.
Stimmt. Wir können jetzt in dieser Phase ja nur spekulieren, was da überhaupt passiert hat, aber ich möchte den Job jetzt auch nicht gerade machen, ganz ehrlich. Also, das ist jetzt echt sehr, sehr, sehr aufwendig. Da jetzt kommt die
ich
Euro noch
aber,
dazu.
Und ich finde es aber viel geiler, Rolf, den Job jetzt zu machen in der jetzigen Lage als in der Klasse verbliebene Mannschaft, als
ja,
wenn du jetzt zum Beispiel auf Schalke in Köln oder sonst
ja
so arbeiten musst.
Ja,
und es ist ja eine Herausforderung, an denen man, wie mhm. man ja weiß, wächst. Und ich glaube schon, dass da jetzt eine positive Stimmung herrschen sollte und das wird auch der Fall sein. Und bestimmt haben sie ja vorher auch schon vielleicht sich ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, ja. die sie jetzt irgendwie abarbeiten und vielleicht auch schon abgearbeitet haben. Wir haben ja jetzt schon irgendwie 9 Tage oder 8 Tage seit dem Klassenerhalt und vielleicht genau. waren da die Gespräche und so weit, dass wir schon bald was hören. Also ich freue mich auf jeden Fall auf alles das, was man hören wird und auf alles das, was dann eintritt und auf die vielen Sachen, die nicht eintreten werden. Ja.
Was spannend wird, ist die Vertragssituation von Rafa Gikiewicz. Noch ein Jahr Vertrag. Wäre so derjenige, bei dem ich gucken würde, ob es nicht frühzeitig eine Verlängerung täte. Andererseits ist halt auch da so, auf 3 Jahre oder 4 Jahre brauchst du ihn jetzt nicht verlängern, weil hat ja auch schon ein fußballerisches Alter erreicht mit, glaube ich, 33.
Ja.
Bei dem man dann nur noch über 1 Jahres- oder maximal 2 Jahresverträge nachdenken sollte.
Und er weiß natürlich auch, dass das der letzte große Vertrag ist.
Richtig,
den er dann
und ist schon die Frage ist eben die Frage für ihn, wo schließt er den ab? Schließt er den beim FC Augsburg ab?
Oder woanders.
So, das wird auf jeden Fall eine interessante Verhandlung, die Stefan Reuter dazu führen hat mit ihm. Und ja, ansonsten fand ich bemerkenswert, dass dieses Jahr Robert Gumni sich auf der rechten Seite wirklich ganz gut entwickelt hat, einfach durch die Spielzeit, die er bekommen hat auf der Außenbahn. Mit ein paar Flausen im Kopf, logischerweise, junger Kerl, aber
gute Szenen, gute
durchaus
Spiele.
Gute Szenen und er hat ja. halt Anlagen, bei denen man schon sich glücklich schätzen kann, dass er beim FC Augsburg spielt. Technisch stark, hat ein ganz gutes Zweikampfverhalten mittlerweile, hat
flott
sich auch körperlich ein bisschen hochgelevelt und
und
schnell.
Das ist zum Beispiel auch eine von mehreren Personalien, die man den Leuten irgendwie immer wieder vorhalten sollte, wenn sie sagen, dass die Kaderplanung beim FC Augsburg beschissen war in den letzten Jahren. Das stimmt nämlich nicht. Ja. Denn es sind eben Spieler verpflichtet worden, wie Udokai. Wer hatte den schon auf der Uhr? Mhm. Wie Gumni, den hatte keiner auf der Uhr aus der Extraklasse. Wie auch Jago, der, wenn er nicht verletzt war, ganz gut gespielt hat. Und Ruben Vargas sowieso auch. Ja. Und insofern sind da schon ein paar entwicklungsfähige Spieler mit dabei. Was aus Sarenren Basé wird, werden wir noch sehen. Was aus Freddy Jensen wird, werden wir noch sehen. Also es gibt schon ein paar, die wir in der Hinterhand haben, die aber auch jetzt langsam mal abliefern müssen.
Ja, ich bin gespannt, was mit Vargas passiert. Weil Vargas natürlich auch ein Spieler, der durch die Art und Weise, wie er spielt, auch durch die Art und Weise, wie er Tore zelebriert und alles, ne? Also der hat schon Markenauftreten und das versucht er ja schon auch nach vorne zu tragen. Also du merkst schon, es ist ein sehr auf Außendarstellung auch bedachter junger Spieler, der ganz schnell sich in die Kategorie der hoffnungsvollen europäischen Talente vorspielen
und
will.
Und der steht jetzt im Schaufenster bei der Europameisterschaft.
Steht im Schaufenster bei der Europameisterschaft. Und das muss ich aber auch sagen, ich finde, es ist wirklich ein ganz guter Spieler. Aber der hat noch so viel zu lernen. Der hat noch wirklich viel zu lernen. Und ich glaube, er würde sich überschätzen, würde er den nächsten Schritt im nächsten Jahr machen. Da bin ich mir 100%ig sicher, denn ich glaube persönlich, das Niveau hat er noch nicht. Der braucht noch 1-2 richtig harte Winter in so einem Umfeld wie Augsburg, wo ihm auf der einen Seite viel Freiheit gegeben wird und auf der anderen Seite ihm aber auch immer wieder gesagt wird, hey, hör zu, Kerl, du bist noch nicht so weit, du musst daran noch arbeiten. halten so. Und ich habe da bei ihm einfach so ein bisschen das Gefühl, dass der Kopf ihm manchmal im Weg steht. Und mag sein, dass ich es überinterpretiere, aber sagen wir mal, die rote Karte, die er sich da gegen Bremen eingehandelt hat, das war so ein typisches, ich genau. will es zu sehr, ich will es zu viel, ich gehe mit zu viel Engagement an die Sache ran. Er hat noch viel zu lernen. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr noch beim FC Augsburg spielt. Ich glaube, es würde ihm persönlich auch gut.
Uns auch.
Ich komme nochmal zurück zu Gigiewicz. Du hast gesagt, muss man verlängern. Wenn nicht ein großer Verein kommt und die Brieftasche aufmacht, dann wäre es ja auch blöd, wenn man ihn nicht abgeben könnte. Ich sage das deswegen, weil ich ja mitbekommen habe, dass zum Beispiel Dortmund sich jetzt auf der Torhüterposition nochmal verändern will, verstärken will. Da ist Gulaschi im Gespräch, Kobel.
Der hat schon verlängert bei Leipzig.
Gulaschi, ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Und dann noch irgendjemand steht da auf dem Plan. Jetzt hast du aber Bürki und Hitz. Jetzt wäre es ja eigentlich auch cool, das wollen ja die FCA-Fans schon länger, dass Marvin Hitz wieder zurückkommt.
Wird aber nicht passieren, weil der im Gegensatz zu Bürki auch schon verlängert hat in Dortmund. Und ja, wahrscheinlich auch erst vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen und wahrscheinlich auch mit der Prämisse oder im Wissen, dass er dann vielleicht die Nummer 2 sein wird. Aber wie alt ist Marvin Hitz? Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen älter als Gikiewicz, weiß ich nicht genau. Ich persönlich glaube, dass die Torwartposition tatsächlich die einzige Position ist, auf der wir uns überhaupt keine Gedanken machen müssen, weil das eine Jahr spielt er auf jeden Fall noch bei uns. Und dann hat man ja Zeit, den Vertrag zu verlängern. Und ich glaube auch nicht, dass nochmal irgendein Verein die Brieftasche aufmachen wird für einen 33-jährigen Schlussmann.
Denke ich auch. Also ich denke, dass die Sommerpause für Rafa Gikiewicz, wenn er es nicht selber forciert, ja, das weiß man halt nicht. Also da kenne ich ihn auch viel zu wenig. Also ich weiß jetzt nicht, was sich im Management von Rafa Gikiewicz abspielt, ob es da nicht heißt, hey, irgendwo mehr Kohle noch rausspringt für die nächsten 2 Jahre, dann müssen wir auch an die Familie denken und dann müssen wir so ein bisschen daran denken, was im eigenen Geldbeutel ist. Es sind ja auch Überlegungen für einen Spieler, der jetzt nicht immer in der allerhöchsten Gehaltskategorie gespielt hat und nicht immer die Nummer 1 war übrigens in allen Mannschaften. Deswegen, also da kann ich natürlich auch verstehen, dass du da deine Optionen checkst.
Berater ist übrigens ein gewisser Arthur Wichniarek, den Älteren unter uns als Mittelstürmer von Hertha Bielefeld. Und Bielefeld bekannt.
Naja, jedenfalls hat er seinen Marktwert gesteigert, das ist Fakt. Ganz einfache Geschichte, gell?
Absolut.
Also wir sind sehr gespannt, was da passiert und werden euch auch sofort auf dem Laufenden halten in einer Zoom-Konferenz-Podcast-Ausgabe, wenn sich da irgendwas Brutales tun würde. Würden wir uns melden, oder wie seht ihr das? Oder habt ihr gar keinen Bock mehr?
Ja, aber du bist doch im Urlaub, oder?
Ja, ich bin im Urlaub, aber ich kann mich ja zuschalten. Ich habe ja ein Handy.
Na gut, wunderbar. Ja, also wie sieht es denn aus? Mal kurze Feedback-Runde. Wie war denn die Saison jetzt so? Also so jetzt aus unserer Sicht, so Podcast-Sicht. Ne? Wie fandet ihr uns?
Es war, also wir uns fanden, ja, das ist ja, das hasse ich ja, gell? Ich kann ja nicht.
Das magst du nicht, gell?
Nein, ich mag
nicht. Ich habe da weniger Probleme, ich fand uns super, besonders mich.
Ja.
Nein, ich muss aber jetzt ehrlich resümierend sagen, es war die härteste Saison bis jetzt in diesen 2,5 Jahren, die wir den Podcast machen.
Richtig.
Weil man sich manchmal schon wirklich reinschleppen musste, also Philipp Poisel hat ja extra ein Lied für die FCA-Saison geschrieben, wie soll ein Mensch das ertragen, und das war schon manchmal tatsächlich ein bisschen krass, aber wir haben dann schon immer wieder versucht, die richtigen Worte zu finden, und am Ende ist es halt einfach so, wie es immer ist. Wir fanden einige Mannschaften, die schlechter waren, und schauen einfach nach vorne, was im nächsten Jahr passiert.
Und weil es so schön passt zu einer offiziellen Fußballspielzeit, das, was ihr gerade gehört habt, ist unsere 90. Ausgabe. Dann sagen wir jetzt mal ein vorsichtiges Servus bis irgendwann, oder wie?
So ist es.
Schönen Urlaub, Rolf. Ja, schönen Sommer und schönen Urlaub, Rolf.
Ja, dankeschön, gell?
Grüß mir Kiel. Fährst du hoch, oder?
Psst.